Join Capital Group CEO Mike Gitlin on the Capital Ideas Podcast. In unscripted conversations with investment professionals, you'll hear real stories about successes and lessons learned, informed by decades of experience. It's your look inside one of the world's most experienced active investment managers. Invest 30 minutes in an episode today. Subscribe wherever you get your podcasts. Published by Capital Client Group, Inc.
Hallo ihr Lieben.
Hi.
Wie konnten die alten Ägypter die massiven Pyramiden von Gizeh erbauen?
Der unerklärliche Podcast.
Mit Mrs. Fröhlich.
Und Mr. Fröhlich.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge hier beim unerklärlichen Podcast. Heute sprechen wir über so ziemlich alle Theorien rund um das Thema Pyramidenbau. Und ich bin schon sehr gehypt.
Ja, auf jeden Fall. Also die Pyramiden, das Thema hatten wir ja schon mal in einer früheren Folge.
Mhm.
Aber da haben wir ja mehr über das Mystische oder Mysteriöse der Pyramiden an sich geredet. Aber heute, gibt es verschiedene Theorien. Natürlich auch Verschwörungstheorien und natürlich auch Theorien, die wahrscheinlich hier sein könnten, dass sie so erbaut wurden, wie sie erbaut wurden. Ich bin auch gespannt.
Was für Theorien meintest du? Ich habe dich akustisch nicht ganz verstanden.
Tellerrandwanderer-Theorien.
Ah, ja, okay, dann habe ich doch richtig gehört.
Ja.
Dann wirf uns doch mal gleich hier ins kalte Becken und hau mal die erste faszinierende Theorie raus, die du hast.
Also erstmal wollte ich nochmal hier betonen, dass diese Pyramiden massive und immense Bauwerken sind.
Ja.
Aus mehreren Steinen zusammengewürfelt sind.
Auch so ein paar. Ich glaube, es sind 2 Millionen.
Und wir hier von über 3.000 bis 4.000 Jahre sprechen, wo sie erbaut wurden.
Vielleicht sogar noch länger.
Ja, genau. Das ist ja höchstwahrscheinlich, dass sie noch älter sind. Man weiß es aber halt, wie gesagt, nicht. Aber man sich wirklich noch mal vor Augen führen muss, wie die alten Ägypter mit ihrer, wie wir davon ausgehen, begrenzten Technologie ohne moderne Maschinen es geschafft haben, diese Kolosse zu errichten. Und also die Pyramiden an sich faszinieren ja wirklich nun seit Jahrhunderten die Menschheit. Und wir möchten noch mal sagen, es gibt Theorien, die könnten wahr sein. Es gibt natürlich Verschwörungstheorien darüber, aber wir werden sehen. Also eine der ersten Theorien besagt, dass die Pyramiden auf eine ganz traditionelle Bauweise errichtet wurden mit Rampen, die verwendet wurden, um diese massiven Steine nach oben zu transportieren. Also man hat angefangen von unten vom Fundament, hat ganz einfach Stein auf Stein gesetzt und dann hat man Rampen rangebaut, um die Steine hoch zu bewegen. Aber um eine Neigung von ca. 5% zu halten, wäre eine Rampe, die 146 Meter die Höhe sozusagen der großen Pyramide überwinden muss, also damit man auch bis ganz nach oben kommt, hätte diese Rampe etwa 3 Kilometer lang sein müssen.
Überleg dir das mal. Und das ist ja so die gängigste Theorie, dass die da mit Rampen und sowas. Und weißt du, was ich im Zuge dessen auch mir so überlegt habe und nachgedacht habe? Ich warte noch auf einen Was denn?
Was denn?
Danke. Habe ich drüber nachgedacht? Also jetzt mal unabhängig davon, dass die Vorstellung allein, eine 3 Kilometer lange Rampe zu bauen, schon wahnsinnig ist. Reden wir hier auch, also wahnsinnig nicht im Negativen, sondern im Faszinierenden, meine ich das ja, bei drei Kilometer sind? Das ist richtig lang.
Ja.
Und dann kommen wir dazu, Material, woher hat man das ganze Holz? Und du musst ja auch auf diesen Rampen, kommen ja diese tonnenschweren Steinblöcke ja auch rauf, die dann mit, weiß ich nicht, mit Ochsen oder was auch immer gezogen wurden da drüber. Verstehst du, was ich meine?
Danke, weil es ist ja schön und gut, eine Rampe zu haben, aber wie zum Kuckuck, also die Rampe muss diese Steine aushalten können.
Ja.
Je nachdem, wie diese Steine fortbewegt wurden, muss sie aushalten. Und da muss sie ja auch erstmal einen gewissen Grad an Stabilität haben.
Also so ein Bauingenieur wird wahrscheinlich sagen, das wird schon irgendwie gehen mit Mathe, ne? Dass du da irgendwie sagst, wir müssen das so und so konstruieren, damit es das und das Gewicht hält, logischerweise. Nur für mich als Laie ist es halt extrem schwer nachzuvollziehen, wie eine Holzrampe mit der Länge so ein Gewicht halten konnte und denn die Höhe auch. Weißt du, was ich meine?
Ja. Ja, also man sagt, es könnte vielleicht nicht nur eine Rampe gewesen sein, die sich halt rumschlängelt sozusagen in die Höhe hinauf, sondern dass es mehrere kürzere und steilere Rampen gegeben haben könnte. Nicht nur eine, die so diese Länge hat, sondern halt an verschiedenen Punkten immer wieder eine kleinere, aber noch steilere irgendwie Rampe. Aber dann, umso steiler es wird, umso krasser wird es ja dann auch für den schweren Stein irgendwie, den hochzuschieben.
Das weiß ich spätestens seit gestern, als ich mit dem Fahrrad unterwegs war und da hier bei uns um Weidsee gefahren bin und es da sehr steil bergauf ging und ich dann schieben musste, weil ich es einfach nicht geschafft habe.
Das ist echt krass.
Ja, und deswegen, wie gesagt, gerade wenn die Rampe steiler sein sollte oder war, dann ist es für mich halt noch schwerer zu verstehen, weil ich auch irgendwo mal gelesen habe, dass es denn einfach mit dem Gewicht der Steine, denn nicht mehr möglich ist. Das heißt, du darfst so einen bestimmten Grad an Neigung haben und wenn dieser Punkt überschritten wird, dann ist es nicht mehr normal physikalisch möglich, so einen Stein da hochzuziehen. Das geht dann einfach nicht mehr.
Genau, und wie gesagt, man kann halt das natürlich nicht zu 100% nachweisen, weil das auch absolut mega große Herausforderungen mit sich gezogen hat, wie es denn dann doch richtig funktioniert. Es gibt allerdings ein paar archäologische Funde von rampenähnlichen Konstruktionen in anderen ägyptischen Bauprojekten, die man gefunden hat und die natürlich dann diese Theorie für die Pyramide auch ein bisschen stützen. Denn wenn es in der Region im alten Ägypten schon ähnliche Rampenkonstruktionen gibt, geht man davon aus, wurden die natürlich wahrscheinlich überall angewendet. Aber auch dafür, also ich muss mir immer vorstellen, und es wird jetzt bei jeder Theorie so sein, ich meine, was da an unheimlich viel Millionen Tonnen oder weiß ich nicht was Material verwendet wurde, um dann zum Schluss nur diese einfache Pyramide zu erhalten, die da steht und nur aus Steinen besteht, gefühlt. Wo ist das auch alles?
Nicht nur das, wo das alles ist, sondern woher habe ich das? Weil wenn du dir halt mal so die Gegend um Gizeh und so anguckst, da ist ja eigentlich nur Sand.
Vielleicht ist da jetzt nur Sand, weil die ganz viele Palmen abgeholzt haben damals. Das soll ja mal anders gewesen sein, das Land. Und es sieht jetzt nur so aus, weil alles dafür verwendet wurde für den Pyramidenbau.
Ja, davon habe ich mal so ein Bild gesehen, irgendwie, wo du denn die Wüste siehst und dann ist da irgendwie, ah, wie heißt denn das nochmal, diese Oase oder wie auch immer, ne? Dann siehst du halt so eine Oase und dann vor dem Pyramidenbau und danach siehst du einfach nur so die Sandwüste und dann nach dem Pyramidenbau. Nur es ist trotzdem eine 3 Kilometer lange Rampe mit so viel Holz und also das ist doch, was du an Baumaterial dafür brauchst und vor allen Dingen, wie baust du das, damit diese Rampe auch hält? Machst du da Seile drum, damit es, weißt du, was ich meine? Diese ganze Konstruktion.
Tja.
Woher bekommst du die ganzen Seile? Und das ist, dieses ganze Ding ist für mich, ich habe damit einfach meine Probleme.
Voll. Die Theorie der Rampe wird noch weitestgehend vergrößert, dass ein gewisser Herr Jean-Pierre Houdin, der schlug vor, dass die Theorie der Rampe, ja, aber er sagte, dass es interne Rampen gegeben hat innerhalb der Pyramide. Also nicht die Rampen von außen angebracht wurden, sondern man die Pyramide von innen heraus sozusagen per Rampen erschaffen hat. Also, dass es interne Tunnel gibt oder ein Tunnel, der etwa 1,6 Kilometer lang sein müsste, um die gleiche Höhe der Pyramide zu erreichen. Und der Tunnel hätte sich dann spiralförmig innerhalb, also nicht außen, sondern innerhalb hochgezwirbelt, um dort dann die Steine aufeinander zu setzen. Aber das finde ich irgendwie ein bisschen, da muss ich die Steine ja erst nach innen schaffen. Das finde ich irgendwie komisch. Quatsch, ich setze das ja rauf, ja?
Na, nicht nur das, sondern es gibt ja auch dieses, die Pyramide wurde ja auch schon geröntgt, also gescannt. Und da hättest du es ja sehen müssen, dass es diesen Spiralentunnel da gibt. Weil der hat ja einen Hohlraum geschaffen.
Man sagt, ja, das ist ja nur eine Vermutung. Es hätte so einen langen Tunnel geben müssen. Aber es gibt ja, so wie du sagst, Scans oder thermografische Untersuchungen der Pyramide. So habe ich es jetzt hier gelesen. Und die deuten auf mögliche Hohlräume hin, die eventuell diese interne Rampentheorie stützen könnten.
Ach so.
Ja.
So wie mit meiner Lego-Pyramide, das ist ja auch von innen.
Ja, stimmt. Stimmt. Da nimmt man ja die Haube ab und dann sind da diese komischen...
Die Rampen, die auch innen...
Ach, siehst du, ich sag ja, Lego weiß, wie es geht.
Wie du eine Lego-Pyramide baust, ja.
Ja.
Ist das ja schon die zweite Theorie gewesen?
Das ist jetzt die zweite Theorie sozusagen gewesen.
Ja, dann musst du doch den Hörern sagen, Mensch, die sind doch sonst völlig verwirrt.
Ich habe ja gesagt, die Rampentheorie geht nochmal weiter in eine neue...
Ja, das könnte man ja als Rampentheorie im Allgemeinen.
Nee, tatsächlich ist das jetzt hier so gegliedert als interne Rampentheorie.
Okay.
Damit bin ich dann aber auch durch mit der Theorie. Ist abgehakt. Rampe, ja oder nein? Möchtest du was dazu sagen?
Nein.
Ernsthaft? Ich finde es eigentlich schon ziemlich möglich.
Okay.
Bis auf die Frage halt, wie die Steine dann auf der Rampe transportiert wurden in die Höhe. Das ist halt für mich noch ein bisschen komisch.
Ja,
aber
deswegen,
ich glaube,
nein.
Eine Rampe an sich ist schon ein gutes Hilfsmittel.
Ja, wie gesagt, 3 Kilometer, wie hat die Rampe das alles getragen und wo ist das Baumaterial, wo ist die Rampe hin, wo ist das, also das ist alles so ein bisschen.
Ja, vielleicht können wir die Rampentheorie dadurch oder noch stützen, indem wir eine weitere Theorie mit einbringen, weil ich denke, oder es ist wahrscheinlich so, dass es viele verschiedene Hilfsmittel gibt, die vielleicht doch kombiniert wurden. Deswegen kommen wir jetzt zu der dritten Theorie, und zwar den Hebekränen und dem Hebesystem an sich.
Okay, Hebekraft finde ich schon mal, ist schon mal interessant.
Und Kräne? Was hältst du davon, dass es Kräne gab vor so viel Tausenden von Jahren?
Also ich kann mir das durchaus vorstellen, dass es Kräne gab vor so viel Tausenden von Jahren. Nur habe ich ein Problem damit, dass ein Kran vor paar tausend Jahren, der irgendwie mit dem Holzbalken und mit Seilen und mit Manneskraft betrieben wurde, irgendwie einen 2-Tonnen-Stein hochziehen kann.
Das ist auch, ja. Ich denke auch, also so primitive Kräne, die wahrscheinlich nur aus 3 verschiedenen Sachen zusammengebaut sind, irgendwie und damit Hebesysteme verursachen, glaube ich nicht, dass irgendwie so ein normaler Holzkran irgendwie so einen Stein hochheben kann. Das ist halt ein bisschen merkwürdig. Ein einfacher Hebelkran könnte das Gewicht eines Steines, der etwa 2,5 Tonnen wiegt, heben, wenn er lang genug ist wohl und durch ausreichend Muskelkraft betrieben wird. Sprich, der muss super krass lang sein, der Arm, und dann müssen da wahrscheinlich, weiß ich nicht, 10.000 Menschen dran sitzen irgendwie, die, na, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber die dann diesen 2,5 Tonnen schweren Stein. Und dann muss der ja, also auf der Rampe.
Ja.
In weiß ich nicht wie viel, 70 Meter Höhe oder so.
Ja.
Okay, na gut, dann lassen wir das jetzt unkommentiert.
Das können wir schon kommentieren.
Na dann bitte.
Das Ding ist, es gibt ja zum Beispiel, es ist die Steinplatte von Delhi in Griechenland. Ich will nur ein Beispiel nennen, damit ich meine Äußerung besser erklären kann. Mhm. Es gibt da diese Steinplatte von Delhi in Griechenland. Diese riesengroße Steinplatte, die irgendwie 900 Tonnen wiegt und die wurde dahin gebracht. Die ist da nicht irgendwie gewachsen sozusagen, sondern die kam von irgendwo Kilometer zigweit hingetragen und wurde dahin gelegt und man weiß, glaube ich, nicht, was war der Plan damit.
Durch Zauberei.
So, und dann hat man jetzt einfach mal die Top-Architekten und Bauingenieure und weiß der Fuchs was gefragt, ob man das heutzutage bewegen könnte, das Ding. Und die haben gesagt, ja, und lass mich nicht lügen, ich habe es nur noch leicht verschimmert in meinen Gedanken, man bräuchte dafür irgendwie 19 Kräne. Aber so eine riesen fetten Mega, die du so auf Riesenbaustellen siehst, weißt du, wo du dann in den Himmel hochguckst und dann schwenkt so der Arm, so ein Ding.
Also die modernen Kräne.
Ja, ja, logisch. So ein moderner Kran, logisch. Das Problem an der ganzen Geschichte ist nur, du hast nicht den Platz, um die da hinzustellen. Du kannst diese 19 Baukräne da nicht hinstellen, damit sie die Platte hochheben. Das geht nicht, vom Platz her. Und jetzt gehe ich zurück zu den Pyramiden in Ägypten. Und jetzt haben wir also unseren Holzschnürkran, ja, die erste Version sozusagen, Entwurf 1, die Beta-Version eines Krans. Und jetzt sagst du zum Beispiel, du hast 10.000 Menschen gesagt, keine Ahnung, ist vielleicht ein bisschen viel, aber sagen wir mal, wir brauchen 50 Menschen oder 100. Da brauchst du auch den Platz, damit ihr auch ziehen könnt. Du brauchst die Länge des Seils.
Ja, ich sag ja.
Das ist alles ein ganz schöner Apparillo, den du da erfüllen musst.
Ja, und dann ab einer gewissen Höhe ist ja auch noch die Höhe da.
Die kommt noch dazu.
Das ist doch...
Und vor allen Dingen, hatten die den Kran, war das ein transportabler To-Go-Kran, dass du denen sagen kannst, okay, wir brauchen den Kran erstmal unten, damit wir so die ersten 10, 20 Meter schaffen. Und dann müssen wir danach den Kran aber woanders hinstellen, damit wir dann 30, 40 Meter und so weiter. Verstehst du, was ich meine?
Naja, nee, ich denke mal, dann wurden die Steine von Kran zu Kran weitergegeben.
Auch noch.
Na, wenn ich schon auf, weiß ich nicht, 30 Meter Höhe bin, komme ich ja mit dem Kran nicht vom Boden und kann diesen Stein hoch. Dann muss ich ja erst mit einem Kran vom Boden auf die erste Rampe und dann weiter zur nächsten. Weißt du, das geht ja nicht.
Ja, stimmt.
Und dann die ganze Muskelkraft ja noch für einen Stein, der dann in 30 Meter Höhe hochgebracht werden muss.
Und dazu kommt noch, du musstest den Stein ja sicherlich auch bewegen. Also der musste ja irgendwie jetzt nicht hin und her geschwungen, weil so meine ich das nicht, der muss ja nicht hin und her schwingen, den Stein. Aber wenn du jetzt irgendwie den in den anderen Kran reinbringen willst, musstest du den ja nicht so ein bisschen zur Seite schieben und den dann da einhaken in das Netzkonstrukt, damit der denn da drin ist und es dann von dem alten Kran wieder rausziehen?
Na wie? Hast du denn das Netzkonstrukt um diesen schweren Stein rumbekommen?
Das haben dann Leute gemacht.
Die haben die mal so angekippt kurz und dann das Netz unter...
Nee, guck mal, du hast mit dem einen Kran den hochgehoben, den gedreht, den Stein, und dann war hier in 20 Meter Höhe der nächste Kran und da hast du dann die Seile einfach rumgemacht und die anderen Seile abgemacht.
Aber wie habe ich den denn vom Boden schon alleine umseilt?
Ach, das Anheben?
Ja.
Durch Sand gebuddelt.
Wie?
Na, du hast so
ein freigelegt.
So ein Tunnel unter dem Stein gebuddelt und dann hast du da das Seil rumge.
Ich finde das schon ein bisschen krank irgendwie. Also dieser Pharao, der muss ja völlig drüber gewesen sein.
Ja, aber warte mal, mit diesem Buddeln unter, also dass du so einen kleinen Schacht unter den Stein buddelst, das geht. Und dann machst du da das Seil durch. Das ist kein Problem. Nur das Ding ist, wir reden hier von 2 Millionen Steine.
Ja.
2 Millionen.
Ja gut, aber das soll ja auch eine Weile gedauert haben mit dem Bau. Ging ja nicht von heute auf morgen. Und es haben ja unheimlich viele Menschen daran gearbeitet. Es war ja nicht so, dass nur ein Stein von einer Mannschaft, es gab ja bestimmt gleichzeitig an allen vier Seiten mehrere Mannschaften.
Ja.
Also wahrscheinlich hat es schon mal Jahre gedauert, um überhaupt dieses ganze Projekt vorzubereiten, in dem Sinne, dass überall Kräne, Rampen gebaut wurden und weiß ich nicht was und dann wurde losgelegt. Aber woher kamen halt auch diese ganzen Steine, ist halt auch eine super gute Frage.
Darf ich, ja schon?
Über Nil, aber von woher gebracht?
Darf ich mal was ganz anderes sagen?
Bitte?
Und zwar gehen wir mal ganz an den Anfang. Wie kam man überhaupt auf die Idee zu wissen, dass man so einen Kran bauen muss, wie man den bauen muss und dass der Kran überhaupt in der Lage ist, so einen Stein zu bewegen?
Ja, das haben sie, glaube ich, ein bisschen erforscht oder so eine Technologien kannten sie, weil auch diese Theorie der Hebekräne und Hebesysteme, genauso wie die Rampen, soll es in Abbildungen und Überresten auch in anderen archäologischen Städten gegeben haben oder da wurden so Überreste gefunden, die darauf schließen, dass die Ägypter von dieser Art Konstruktionen sehr gut Bescheid gewusst haben.
Also die Ägypter kannten das von anderen?
Ah, ja, achso, in anderen archäologischen Städten, aber aus deren Region, ja.
Nee, aber mir geht's ja darum, woher die Ägypter das wussten.
Ach so, du willst, ja, jetzt verstehe ich, worauf du wieder nicht raus willst. Oh,
das war mal wieder so ein Brain-Moment.
Ne, vielleicht halt auch ausprobiert. Ich meine, die Menschheit an sich musste ja auch erstmal ausprobieren, was darf ich essen und was darf ich nicht essen. So fing ja irgendwie alles an.
Ja, aber wir reden hier von richtig crazy stuff.
Naja, aber es wird schon immer in der Menschheit ein paar kluge Köpfe gegeben haben, die auf irgendwelche Ideen kamen und es ausprobiert haben und dann hat man irgendwie so eine Art Kran gebaut und dann sich gedacht, oh, umso größer ich den mache, umso schwerere Sachen kann der tragen.
Ich glaube, ich halte einfach zu wenig von der Menschheit.
Ich glaube auch. So, nächste Theorie, vierte. Wasser- und Flößetransport. Also gut, die Theorie besagt, dass Steine über den Nil kamen von irgendwoher und Kanäle zu der Baustelle gebaut wurden, wo die sozusagen die Steine so nah wie möglich an die Pyramidenbaustelle herangeschifft haben. Also dass vom Nil Wasserkanäle gemacht wurden, damit die Steine dort lang schippern können. Der Transport eines solchen 2,5 Tonnen Steines auf einem Floß erfordert natürlich ein Floß mit ausreichender Auftriebsfähigkeit, was dann auch wieder mehrere Personen oder Tiere zum Einsatz gebracht hat, weil die dieses Floß dann ziehen mussten.
Auf dem Nil?
Nein, auf einem Kanal, der vom Nil aus zu der Baustelle führt.
Am Rand oder wie?
Na, einfach durch die Wüste so einen Kanal gebaut durch, vom Nil, sodass da das Wasser in den Kanal rein und dann zu der Baustelle auf einem Floß ein Stein gezogen werden konnte.
Also, dass links und rechts in dem Kanal ein Ochse gelaufen ist jeweils und die haben dann das Floß mit dem 2,5 Tonnen Stein gezogen.
Genau, zu der Baustelle, um dann diesen Stein dort aufzutürmen. Aber jetzt 2,5 Tonnen und ein Floß, dass das nicht untergeht?
Jetzt stell dir mal nur mal aus Spaß vor, ja? Du hast eine Luftmatratze, bist im Sommerurlaub, erfreust dich deines Lebens. Was denn?
Und ich lieg da drauf und geh unter, oder was? Weil ich 2,5 Tonnen wiege.
Nee, nein. Das wollte ich nicht sagen.
Doch, das habe ich dir aber angesehen.
Nee.
Okay.
Ich wollte sagen, dass auf der Luftmatratze, ja, das solltest du festhalten. Ich dachte aber, ja. Das weißt du. Auf der Luftmatratze, stell dir vor, du musst eine Kuh auf einer Luftmatratze transportieren. Und wir reden nur von der Bucht, wo du deinen Sommerurlaub hast. Nur von rechts nach links. Eine Kuh auf der Luftmatratze. Und die Luftmatratze darf nicht untergehen. Und dann willst du mir erzählen, dass die, womit auch immer dieses Floß bestückt war, haben die da irgendwie Kokosnüsse genommen und dann gehofft, dass die, hatten die da irgendwie, keine Ahnung, 50.000 Kokosnüsse unter jedem Floß gestapelt, damit der Luftdruck das oben hält? Das sind ja, 2,5 Tonnen.
Ja, aber du hättest wahrscheinlich mit deiner Manneskraft geschafft.
Garantiert nicht. Und die andere Frage, woher kommen die Steine? Woher und wie habe ich die Steine von dort, wo sie herkommen, auf das Floß gebracht?
Wie habe ich die Steine in diese Formation, in diese Form gebracht? Schon alleine.
Das ist ja eine ganz andere Nummer. Und?
Aber gut, ganz kurz, ich weiß, aber die Steine, woher kommen die? Ich glaube, wir hatten in unserer Pyramiden-Doppelfolge, dass es ja von irgendeinem Steinbruch oder irgendwie sowas kam.
Gut, nur jetzt ist auch die Frage, müsste denn, wenn es da so viele Kanäle gab, die direkt zu der Pyramide geführt hat, müsste es da nicht irgendwelche Überreste an Mineralien im Erdboden geben?
Das über so viele tausende Jahre?
Naja, irgendwelche Mikro-Mikro-Überreste? Dass man sagt, jopp, hier floss mal der Nil.
Es gibt Funde von Booten und Kanälen nahe der Pyramide. Und die unterstützen natürlich diese Theorie. Und auch Papyrusrollen, die wohl gefunden wurden, beschreiben ähnliche Transportmethoden. Also war den Ägyptern so etwas schon bekannt.
Darf ich dazu was sagen?
Sehr gern.
Ich sage ja nicht, dass das nicht möglich ist. Ich sage nur, dass vielleicht nicht wir dafür verantwortlich waren, dass es funktioniert hat.
Ja, ach so.
Wer sagt dir denn nicht, dass da irgendjemand oder irgendwas eine Technologie zur Hand hatte, dass das möglich war?
Und das auf den Wissensintelligenzstand runterge... runtergemacht hat, sodass die Menschen damals, die alten antiken Ägypter, von diesen intelligenteren Wesen das dann auch verstehen, wie sie es handhaben sozusagen.
Nee, jetzt stell dir mal vor, wir nehmen so ein Floß, ja, und wir sagen jetzt, wir sind jetzt mal crazy, so wie Mr. Fröhlich ja immer ist, und wir sagen, dass ein Außerirdischer gesagt hat, pass mal auf, Leute, hier, das ist so eine kleine ähnliche Metallplatte, die ist relativ dünn und die funkelt schön. Die legt ihr einfach oben auf das Floß rauf und die aktiviert ein Magnetfeld, was dafür sorgt, dass das Floß nicht untergeht, egal wie viel Gewicht ihr da oben rauflegt. Okay, machen wir. Zack. Gemacht, getan. Und die schippern mit dem Floß jetzt über den Nil, zack, in den Kanal rein, sagen morgens Servus, danke. Die Ochsen haben sie nur gebraucht, damit die Ochsen das einfach dahin bewegen, weil die hinten noch keinen Motor an dem Floß dran hatten, sondern das Floß war einfach auf dem Wasser und die haben es dann halt gezogen. Vorher haben sie es mit Krokodilen gezogen, nein, Spaß beiseite. Und dann hast du irgendeinen Kai Uwe gehabt, der war am Rand des Nils und dachte sich, das Wetter ist heute so schön, ich mal ein schönes Bild, wie hier Ronny mit seinem neuen Floß vorbeischippert. So, der wusste vielleicht A, nichts von der Magnetplatte und B, selbst wenn er davon wusste, wusste Kai Uwe nicht, wie soll ich denn das malen? Ach, das ist viel zu kompliziert. Ich mal einfach hier das Floß, links, rechts eine Ochse und die ziehen die Steine über dem Nil.
Tja, was soll ich jetzt dazu sagen? The Solution hat wieder zugeschlagen. Also, ich finde das krass mit dieser Metallplatte. Und das stützt nämlich dann jetzt diese Theorie, die du aufgestellt hast, stützt nämlich meine 7. Theorie gleich, wenn wir dazu kommen. Aber erstmal zur 5. Theorie.
Ich dachte schon, wir sind schon bei der 5, aber ja.
Nasssandtechnologie. Es gibt eine Theorie, die besagt, dass nasser Sand unter den also ein Floß ist ja auf dem Wasser, aber jetzt sprechen die hier von Schlitten, dass Steine auf so einer Art Schlitten transportiert wurden und gezogen wurden. Und wenn nasser Sand unter den Schlitten ist, ist die Reibung verringert und der Transport erleichtert. Man hat Experimente gemacht und darauf ist man dann halt gekommen auch, dass der Kraftaufwand um etwa 50% reduziert ist, wenn der Sand nass ist. Ein Team von 20 Personen könnte so einen 2,5 Tonnen Stein leichter ziehen.
Okay, ja doch, dass das mit dem nassen Sand funktioniert ist, das weiß ich.
Genau, und wie stellt man sowas an in der Wüste?
Wir haben ja den Nil.
Richtig, und das, oder jetzt geht man davon aus, dass unter kontrollierten Bedingungen sozusagen diese Arbeiter dann vor dem Schlitten immer wieder Wasser gegossen haben, sodass immer wieder schrittweise der Sand nass war und dann konnte man einen Schritt weiterziehen, wieder Wasser vorgegossen. Aber dann hätte man auch gleich so einen coolen Kanal irgendwie nutzen können, den man nicht ganz flutet, sondern nur seicht.
Na, oder du nimmst dir irgendwie so, weiß nicht, wie viel 100 Meter lange Bambusrohre, die du zusammenlegst und bildest halt so einen Wassersystem, was die ganze Zeit ständig immer, wo immer Wasser rauskommt, wie ein Wasserhahn, wie ein Wasserschlauch.
Und das irgendwie feucht hält oder so, ne? Dass der Sand nicht ganz staubtrocken ist.
Na gut, also das mit dem nassen Sand ziehen, das kenne ich ja von unserer Tochter, von Mini Brain, dass wenn im Sommerurlaub ist und man das Kind irgendwie rumzieht aus Spaß oder es witzig findet, dann geht es deutlich leichter.
Wo ziehst du denn das Kind rum? Achso, am Strand jetzt.
Am Strand.
Okay, ja, stimmt.
Beim Spielen und Buddeln und keine Ahnung was. Mhm. Dann ist es definitiv leichter, das über nassen Sand zu ziehen, als über den trockenen.
Mit deiner Manneskraft.
Mit meiner Manneskraft.
Sehr gut, okay.
Ganz kurz noch zur Nasssandtheorie.
Ja.
Und ich finde es immer wieder interessant, dass dann so Wissenschaftler und Archäologen sagen, ja, pass mal auf, Leute, also wir haben es jetzt herausgefunden, das ist die Nasssandtheorie. Die haben ja einfach immer mit einem Eimer Wasser rausgekippt und haben dann die Steine rübergezogen und dann hat das gepasst und das geht 50% leichter, ist machbar, fertig, Thema erledigt. Und wie haben die denn die Steine 140 Meter hochgetragen? Haben sie denn auch mit dem Eimer, dann stand oben einer und hat dann immer so ringsrum immer Wasser gegossen, damit die Leute die Steine hochziehen können?
Krass, und stimmt. Und die Rampe ist durch die Nässe nicht kaputt gegangen.
Ja, das kommt nämlich auch noch, dass wenn du Holz nass machst, ne, dann wird das Holz irgendwann morsch und dann bricht das.
Ah, das hat irgendwie alles nicht so richtig.
Das sind immer nur so kleine Pfütze, die man uns hinschmeißt und dann sagt man, so, bitteschön, hier haben wir es erklärt, ja, aber was mit dem Rest?
Ah, die finale Solution wird nicht gesagt.
Nö. Das geht bestimmt mit diesem Nasssand. Auch wenn ich meine Probleme habe, mir das bei 2,5 Tonnen vorzustellen.
Ja, und bei der Hitze, das verdampft doch auch voll schnell.
Du musst dir, ja, das auch, du musst dir vorstellen, das ist, stell dir vor, du nimmst unser Auto. Nimmst das Auto nochmal, bitte.
Join Capital Group CEO Mike Gitlin on the Capital Ideas Podcast. In unscripted conversations with investment professionals, you'll hear real stories about successes and lessons learned, informed by decades of experience. It's your look inside one of the world's most experienced active investment managers. Invest 30 minutes in an episode today. Subscribe wherever you get your podcasts. Published by Capital Client Group, Inc.
Nimmst die aneinander und dann ziehst du das durch den Sand. Beide Autos. Dann hast du 2,5 Tonnen.
Ich weiß schon, wie der Kinderwagen damals immer am Strand, wenn man den... Oh, das war ätzend.
Das war schon richtig ätzend, ja.
Ja.
Diesen Buggy. Ich meine, wenn, da draußen gibt es ja bestimmt, bei unseren Hörern gibt es ja bestimmt viele, die ein Kind haben. So,
ja.
Und die waren bestimmt alle schon mal im Sommerurlaub, haben den Kinderwagen, den Buggy mitgenommen und sind dann auch am Strand und haben gesagt, oh, das Kind will aber jetzt hier unbedingt oder das Kind will selbst den Buggy schieben, ne? Und läuft hinterher, hat ja Brain auch gemacht, Mini Brain. Und dann läuft man da, selbst wenn du vorne am Wasser mit diesem Buggy lang gehst, ist es ja schon ätzend. Aber wenn du dann durch diesen weichen Sand kommst, dann wird es richtig ätzend.
Ja, 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 stimmt. Am Wasser direkt, wenn das so ein bisschen nass war, war das einfacher.
So den dunkleren, ja. Sand.
Und auf dem trockenen Strand konnte man den gar nicht schieben, da musste man den hinter sich herziehen. Und das war schon übelst, also das war nicht übelst, aber das war halt, man hat es halt nicht gemocht.
Nee, und jetzt stell dir vor, dieser Buggy wiegt 2,5 Tonnen.
Und es sind 60 Grad raus und die Sonne knallt.
Und die Sonne ballert, blauer Himmel, boom, voll rauf.
Ja, man sagt ja auch, dass voll viele Arbeiter, die Pyramide gebaut haben, da am laufenden Band gestorben sind, ne, wegen den Verhältnissen und so.
Ne, wahrscheinlich.
Gut, also die finale Solution haben wir nicht. Wir kommen aber zur sechsten Theorie und das ist vielleicht dann die finale Solution, die Alien-Hypothese. Es gibt Tellerrandwanderer, Theorien, die behaupten, dass die Pyramiden von Außerirdischen mit fortschrittlicher Technologie erbaut wurden. Und dass diese Theorie natürlich nicht durch wissenschaftliche Aussagen oder Methoden natürlich gestützt wird. Das kann, ist ja wohl, also darüber müssen wir ja gar nicht reden. Und es fehlen natürlich auch irgendwie konkrete Beweise dafür. Es bleibt halt rein spekulativ. Aber wir befinden uns ja hier bei dem Podcast, der alle möglichen Sichtweisen oder aufzählt.
Ne, wir sprechen über alle möglichen Theorien, die wir bei unserer Recherche finden. Ob das unsere Meinung ist oder nicht, das steht in einem anderen Raum. Aber wir reden über alles.
Genau, deswegen kann es ja sein, dass außerirdisches Leben daran beteiligt war, was natürlich eine fortschrittliche Technologie hatte. Und es deswegen diesen Menschen erleichterte, solche Bauwerke zu errichten. Es gibt natürlich keine Aufzeichnungen oder archäologischen Funde dafür, dass da mal irgendwie Außerirdische mit dran beteiligt waren. Aber wenn wir jetzt zu der 7. Theorie von heute kommen, verlorene antike Technologie, kann das ja beinhalten, dass eine Technologie vorhanden war zu dem Zeitpunkt der Erbauung der Pyramiden, die entweder von den Menschen damals, von den Ägyptern, erfunden wurde und angewendet wurde, die aber einfach über die Tausenden von Jahren verloren gegangen ist. Oder sie hatten diese Metallplatten, die sich dem Magnetismus sozusagen zunutze machen, was du gerade beschrieben hast mit dem Floß, was ich total cool finde, die Idee. Und diese Platten wurden einfach wieder mitgenommen und deswegen findet man die nicht und deswegen kann man sich auch nicht zu 100% erklären, wie diese Flöße-Theorie funktioniert hat.
Oder die Platten befinden sich in der Pyramide. In der Königskammer oder in irgendeiner anderen Kammer. Irgendeinem Schacht.
Ja, aber man hat ja schon eine Kammer gefunden und da war ja sowas nicht drin. Oder wir wissen nur nichts davon.
Ja, aber kannst du ja mal gucken, wie viel. Es ist ja, die haben ja gesagt, die Pyramide ist ja, die haben die ja viel mehr Hohlräume noch gefunden, als sie dachten. Und Gänge und Schächte und sowas. Ist viel, viel größer, der ganze Laden.
Ja, ja, auf jeden Fall. Man ist ja auch noch nicht zu allem vorgedrungen, sozusagen, ne?
Nee.
Aber man hat das irgendwie gesehen. Ja, also wie gesagt, ich finde es super spannend. Und dann gibt es wahrscheinlich auch bezüglich der Rampe und der Höhe, wie da die Steine hochgekommen sind, wahrscheinlich auch. Vielleicht sind es auch so eine Metallplatten gewesen, die erstmal halt das überhaupt tragen können und dann irgendwie so ein Stück weit auch so eine schweren Tonne nach oben fliegend bringen können.
Oh, das ist ja stark, die Vorstellung, ne?
Ja. Aber wie hat man dann die Steine von dieser Magnetplatte runterbekommen und dann auf Stein gesetzt?
Na, du hattest erst oben eine Magnetplatte drauf.
Ach, drunter und dann hat man die drüber gemacht und dann hat die den Stein so getragen.
Und dann konntest du die schweben lassen.
Cool. Aber dann hätte man die ja auch gleich von oben nehmen können und vom Nil zu den Pyramiden raufstapeln können.
Ja, aber das mit dem Floß kam vielleicht cooler rüber. Man wollte die Leute, die auch da beim die Fischer und so, wollte man auch ein bisschen unterstützen.
Ja. Na gut, es gibt ja auf jeden Fall wegen verlorener antike Technologien. Ich meine, wir kennen ja nun viele Steintafeln oder Hieroglyphen oder wie auch immer, wo wir Menschen aus der heutigen Zeit einfach mal Technologien sehen können, die wir heute kennen. Also, dass man das so erkennen kann wie der Hubschrauber oder weiß ich nicht. Weißt du?
Ich weiß, was du meinst, ja. Die Steinplatte von Abydos.
Ja, genau. Und das ist ja auch irgendwie ein bisschen, das möchte ich nochmal betonen, merkwürdig, dass es diese alte Steinplatte gibt und da erkennt man einfach mal einen Hubschrauber. Aber gut, könnt ihr euch ja nochmal Gedanken drüber machen.
Oder euch die Folge nochmal anhören.
Genau. Achtens, Geopolymertheorie.
Oh, weil jetzt bin ich damit raus.
Ein gewisser Herr Joseph Davidowitz. Immer und diese Namen. Auf jeden Fall, es gibt einen Herrn, der schlägt vor, und jetzt kommt's, dass die Steine der Pyramiden aus einem geopolymeren Beton gegossen wurden. Das ist ein Beton, oder ein künstlicher Stein, der aus Kalksteinpulver und einer chemischen Reaktion entstanden ist. Also, dass man gar nicht so eine Art Steinbruch hatte, wo man diese Steine herausgeschlagen hat, sondern dass die so eine Art Beton hergestellt haben und dann diese Steine geformt haben.
Ah, okay.
Ne? Dass ja. So wie wir es jetzt heutzutage auch an unseren Baustellen können, dieser Betonmischer einfach da ist, der uns diese Kleistermasse gibt, womit wir halt Häuser bauen können.
Ja.
Und das schlägt er vor, dass das damals auch schon so etwas gab und dass das alles künstlich hergestellte Steine sind.
Die Theorie habe ich auch schon mal gehört.
Ja? Mhm. Habe ich noch nie gehört.
Doch, das haben sie auch uns erzählt in Sacsayhuamán in Cusco. Hat uns der Reiseguide auch gesagt, dass die in Sacsayhuamán die Festung oben, also die, ja, die mit dem Riesenstein, dass sie das auch aus Formen gegossen haben, dass sie mit Lehm die Steine vorgeformt haben und dann haben sie ja das dann sozusagen irgendwie gegossen, die Steine, und die sind dann hart geworden und dann standen die da halt.
Na gut, aber dann muss ja die Theorie gestützt werden, dass die Menschen früher größer waren. Weil ich kann ja nicht so riesen Steine formen mit der Größe, die ich habe und mit der Kraft, die ich habe und weiß ich nicht was. Da muss es ja Riesen gegeben haben, damit die Steine, die da benutzt wurden, sozusagen für die wie Art Kieselsteine sind. Weißt du, wie für uns Kieselsteine?
Mm.
Das ist doch, das kann doch nicht sein.
Ach, ich weiß es leider nicht.
Du verdrehst die Augen, ja, du weißt es auch nicht, so ein Mist. Auf jeden Fall gab es wohl ein paar Analysen an den Steinen der Pyramiden und einige Steine zeigen so eine untypische Zusammensetzung.
Gut, so eine, ich sag mal, so eine untypische Zusammensetzung, vielleicht rührt es auch daher, dass ich lehne mich wieder weit aus dem Tellerrandfenster und sage, vielleicht ist es irgendeine chemische Reaktion, die stattgefunden hat durch die Technik, die halt nicht von der Menschheit kam.
Ja, das kann sein.
Sowas wie radioaktive Wellen oder irgendwie sowas in der Art, weißt du, was ich meine?
Ja.
Dass dadurch halt irgendwas passiert ist.
Ja. Und es kann halt gut möglich sein oder auch nicht, aber es ist halt auch schwer, diese Steine wirklich zu identifizieren oder auch nicht. Man hat halt diese unterschiedlichen Zusammensetzungen gefunden und andere Experimente haben auch gezeigt, dass diese Geopolymere wirklich sehr ähnliche Eigenschaften haben wie natürliche Steine. Dadurch ist es schon sehr identisch.
Okay.
Neuntens. Die Erbauer- oder Sklaverei-Mythos, also das, was wir eigentlich auch schon ganz oft gesagt haben. Jetzt gehen wir nicht an die Theorien ran, wie, auf welche Art und Weise sie erbaut wurden, aber wie es überhaupt geschafft wurde, dass man sowas gebaut hat. Und man glaubte halt, dass die Pyramiden von Sklaven erbaut wurden. Ich meine, ja, weiß ich nicht, ich glaube, da sind wir uns ja einig, dass da unheimlich viele Menschen dran gearbeitet haben. Und ich glaube nicht, dass alle dafür bezahlt wurden.
Nee, leider nicht.
Und Forschungen zeigen auch, dass etwa 20.000 bis 30.000 Arbeiter für den Bau nötig waren und die einfach aufgeteilt wurden, so in rotierenden Teams, ne, oder in Schichtdienst, wie auch immer. Also da hing halt auch eine große Planung dahinter. Und man hat sogar auch Funde gefunden, die dafür die gezeigt haben, dass es so richtige Arbeiterdörfer und Versorgungseinrichtungen nahe der Pyramiden gab, die auf diese ganze organisatorische Arbeitskrafteinsatz hindeutet.
So wie Arbeiterviertel.
Ja, genau. Also ich glaube, das war dann für die ganze Bevölkerung und für die Menschen, die daran beteiligt waren, für die Familien und alles, das kann ich mir gar nicht vorstellen, das war bestimmt eine ganz schwere Zeit. Und wie gesagt, dass halt viele auch gestorben sind, ne?
Naja, logisch. Überleg mal, du musst da 30.000 Menschen verpflegen, die brauchen einen Platz zum Schlafen, die brauchen ein Dach über den Kopf, die müssen trinken, damit sie nicht sterben und verhungern, und die brauchen die Energie und die Kraft, und das ist, das muss ganz schlimm gewesen sein.
Ja. Zehntens, Klang- oder Schwingungstechnologie.
Da musst du nicht so schmunzeln. Das finde ich gar nicht mal so uninteressantes Thema.
Ich möchte dazu gleich sagen, es gibt keine archäologischen oder historischen Hinweise auf diese Methode und Experimente mit Schallwellen sind rein theoretisch. Es gibt aber dennoch spekulative Theorien darüber, die besagen, dass die Ägypter diese schweren Steine mit Klang- oder Schwingungstechnologie fortbewegt haben. Sprich, durch irgendwelche Wellen angeblich die Steine fortbewegt haben.
Du wirst lachen, ich habe ein Video gesehen von einem Menschen, der mit einem Didgeridoo sich filmt, wo dann so Geräusche kommen, ne? Und er schafft es dadurch, ich weiß gar nicht mehr, was er da hochgehoben hat, irgendeinen kleinen Stein oder sowas, hat er alleine durch diese Technik geschafft, dass der halt in dieses Didgeridoo reingezogen wird. Und dann hört er auf damit und dann plupp, fällt der Stein rein. Und nein, das ist nicht CGI oder mit einem Computer gemacht oder so. Du siehst richtig, das ist halt kein Fake, das Video.
Ja, aber was für Schallwellen oder Klänge oder wie auch immer müssen da am Start gewesen sein, dass man diese schweren Steine transportiert hat?
Das ist halt auch noch mein Problem, was ich damit habe. Ich stelle mir halt auch vor, ich so, okay, wir haben hier 2,5 Tonnen Steine. Was kam da für ein UFO an mit einem Mega-Didgeridoo, was einen Durchmesser hat von, keine Ahnung, 10 Meter? Ja. Und dann kam da... Ja, und dann sind die da, haben die alle, weiß nicht, einen Hörsturz bekommen und der Schädel ist geplatzt oder wie?
Ja, das ist halt echt merkwürdig. Ich meine, Erdbeben... wie auch immer, die, na klar, bewegen lassen, die alles oberhalb der Oberfläche bewegen oder zum Einsturz bringen oder wie auch immer. Aber da muss ja schon eine, boah, will ich mir gar nicht vorstellen, hat die, vor allen Dingen, und dann nur auf den Stein fixiert?
Ja, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich habe auch meine Probleme damit.
Ja.
Ich finde die Idee gar nicht mal so schlecht, so mit Schall und dass es da irgendwie vielleicht Möglichkeiten gibt, nur die Größenform, da ist vielleicht mein Horizont zu klein für.
Ja, und die Menschen damals, woher sollen die überhaupt sowas wissen? Und wie stark dann das auch sein muss? Und die, also das ist alles ein bisschen merkwürdig. Elftens Holzrollentheorie. Die Verwendung von Holzrollen unter den Steinen hätte den Transport wohl angeblich erleichtert. Das kenne ich tatsächlich auch aus so Kinderbüchern und so, Geschichtsbüchern, ja, hier die, ja, so ganz bekannte Reihen von Büchern, die alles Mögliche für Kinder immer so schön darstellen, dass ein Satz von 5 Holzrollen das Gewicht eines 2,5 Tonnen Steines tragen könnte. Das erfordert aber natürlich auch, dass Arbeiter die Rollen ständig nach vorne bewegen. Also das ist dann auch so ein, ich glaube, wenn die dann einmal halten, ist das irgendwie auch nicht gerade förderlich, um dann überhaupt wieder diese Rollen in Bewegung zu bringen.
Also wir reden hier von Holzbalken, die unter dem Stein liegen.
Ja, richtig. 5 Stück.
5 Stück. Okay, dann fangen wir doch mal, ziehen wir das Pferd doch mal von vorne auf. Heißt das so? Ach, wahrscheinlich heißt das anders, das Sprichwort. Bitte den Deckel festhalten, sehr gut. Okay. Also wir haben den 2,5 Tonnen Stein, der mitten in der Wüste im Sand liegt. Und wir haben Holzbalken, Baumstämme, sagen wir jetzt mal, ja. Die müssen ja dementsprechend dick und lang auch gewesen sein, ne? So, das heißt, Karl Uwe buddelt wieder unter dem Stein durch, damit wir da ja den Holzbalken runterbekommen. Weil, genau, der Finger und der Schnips, du hast es, ich sehe das in deinem Blick, du bist bei mir. So. Und jetzt haben wir den ersten Holzbalken also da drunter. So, und jetzt müssen wir die anderen 5 da auch noch runterkriegen. Wie befestigen wir die? Also wie funktioniert es überhaupt, dass wir losfahren können, losschieben können? Weil im Endeffekt haben wir eine Kuhle, einen Hohlraum unter dem Stein, wo diese 5 Holzbalken drin liegen. Und dann haben wir links und rechts vor und hinter den Holzbalken haben wir Sand.
Und die müssen ja auch irgendwie aneinander bleiben, die Holzrollen.
Ja.
Wenn die sich bewegen. Aber wenn ich die zusammenschnüre, dann bewegen die sich ja nicht mehr im Einzelnen.
Ja. Yep.
Der Stein könnte natürlich durch Klang- und Schwingungstechnologie auf die Holzrollen raufgebracht worden sein. Wenn dann der Sand auch noch eine gewisse Nässe hat, rollen die Holzrollen vielleicht ganz praktisch. Und ja. Die Holzrollen könnten auch die Rampe hochgezogen werden. Dann müsste aber der Stein ja, der darf ja nicht abrutschen. Der wird durch Klang- und Schwingungstechnologie dort draufgelassen. Der muss die ganze Zeit beschallt werden.
Darf ich dazu bitte? Ja. Darf ich dazu bitte folgenden Vorschlag machen? Weil mit dieser Holzbalken-Theorie, damit kriegst du mich. Und zwar auf jeden Holzbalken. Wir machen es so, wenn du dich dazu bereit erklärst. Du filmst mich diesen Sommerurlaub, wie ich Mini-Brain machen wir so, dass wir Mini-Brain nicht sehen. Und Mini-Brain legt sich auf die Luftmatratze. Okay? Und ich werde dann probieren, Mini-Brain mit einem Gewicht von knapp 40 Kilo durch den Sand zu ziehen. Und dann gucken wir einfach mal, ob ich das anstrengend finde und ob das voll easy geht oder nicht. Und wir machen auch die Nasssandtheorie.
Oh Gott, das arme Kind, willst du durch den heißen Sand ziehen?
Auf der Luftmatratze.
Ach so, ja. Yes.
So, und die, oh. Und ja, genau, mit dem Gesicht schön durch den nassen Sand.
Durch den heißen Sand. Manchmal
ja,
kann man da ja gar nicht drüber laufen.
So, und die Luftmatratze ist stellvertretend für die Holzbalken und Mini-Brain ist stellvertretend für einen 2,5-Tonnen-Stein. Und dann wirst du mal sehen, ob das jetzt voll easy ist oder nicht. Also mit dieser Holzbalken-Idee bin ich völlig raus.
Aber das Experiment verfälscht, weil die Luftmatratze rollt ja nicht. Die Holzbalken rollen ja. Du müsstest schon dann erstmal ein paar Bäume schlagen, damit du 5 Holzrollen hast. Und dann legen wir mich da einfach drauf. Ich komme an die 2,5 Tonnen besser ran.
Ja, aber wir werden keine Holzbalken bekommen. Also mit dieser Holzbalken-Theorie, sorry Leute, an jeden, der sagt, dass das für ihn sein logisches Ding ist. Nein.
Aber gut, wir können das gerne mal ausprobieren mit der Luftmatratze im trockenen und im nassen Sand. Ob es einfach einfacher geht. Das wäre doch mal nur das.
Ja, und dann posten wir das.
Und ich sitze daneben und spiele ein Didgeridoo.
Du machst dann. Und dann schwebt
vielleicht wurden
die weg.
Kräne auch mit Didgeridoo-Musik verzaubert, damit die da irgendwie. Weil die müssten ja auch mit ganz viel Menschenkraft, Muskelkraft.
Ja, und das ist halt auch nicht, dann, dass die auch nicht brechen bei so einem Gewicht. Also,
vor allem umso länger, ne? Das, also wenn der Arm so umso länger wird, das ist ja...
Umso weniger Stabilität hat er ja auch, umso schneller bricht er ja auch. Und dann hast du da irgendwie, weiß nicht, 100 Leute, die daran ziehen. Also dieses Ganze, das, was, also ich weiß auch nicht.
Okay. wir waren jetzt stehen geblieben. Jetzt muss ich mal hier ganz kurz, sorry, ich bin...
Holzbalken.
Ja, die haben wir jetzt aber es gibt Abbildungen aus dem alten Ägypten, die zeigen, dass Lasten auf Rollen transportiert wurden. Und das hat man gefunden. Also diese Holzrollentheorie wurde angewendet. Jetzt aber natürlich die Frage, ob das bei den 2,5-Tonnen schweren Steinen verwendet wurde oder nur bei irgendwelchen Alltagssachen.
Du, ganz ehrlich, diese Holzbalkentheorie, ich sage dir, die funktioniert, wenn du andere Holzbalken transportieren willst und die nicht durch den Sand ziehen willst. Das heißt, du machst irgendwie, spinnen wir mal rum und du machst 500 Holzbalken als Art Bohnen auf dem Sand, dann kannst du da ganz easy andere Holzbalken einfach drüber ziehen, weil du ja nicht mehr durch den Sand ziehen musst, sondern dann macht das brrrr und du ziehst es einfach über die Holzbalken rüber. Damit ist es in Ordnung, damit bin ich völlig einverstanden.
Ja, was gehört noch für eine Theorie zum Pyramidenbau? 12 Einfluss der Sternenkonstellation. Gut, das hatten wir, glaube ich, in unserer Doppelfolge auch ziemlich, dass die Ausrichtung und der Bau der Pyramiden von astronomischen Beobachtungen irgendwie beeinflusst worden sind, weil die Pyramiden wirklich präzise nach den Kardinalpunkten ausgerichtet sind. Also es ist vielleicht mit einer Abweichung von 0,05 Grad da, die eine perfekte Ausrichtung eigentlich haben, was dem Oriongürtel entspricht und anderen Sternbildern irgendwie. Also das ist schon ein bisschen merkwürdig.
Das stimmt, nur ich... Sollen jetzt die Sterne die Steine hochgehoben haben, oder?
Nee, das ist jetzt wieder einfach nur zum allgemeinen Bau der Pyramiden, diese Theorie, dass da irgendwie was komisch gelaufen ist, dass man halt einfach ein Abbild in der Konstellation, wie die Pyramiden stehen, diesen Oriongürtel halt. Wie so ein Spiegelbild, ne, auf der Erde.
Ja, ja.
Ist halt merkwürdig.
Das ist extrem merkwürdig.
Genau. Und zum Schluss 13 religiöse und spirituelle Motivation. Also der Bau der Pyramiden könnte tief gewurzelt in der religiösen und spirituellen Überzeugung der Ägypter verankert sein. Denn die große Anzahl an, ja, an diesen ganzen Arbeitskräften und Ressourcen und Materialien, die da verwendet wurden, da könnte man eigentlich schon sagen, dass das eine starke, entweder religiöse oder spirituelle oder machtbesessene Motivation haben muss, so etwas bauen zu lassen. Und die Pyramiden sind einfach auch, geht man aus, Teil dieses ganzen umfassenden Totenkults dieser ägyptischen Pharaonen, die natürlich, also das wurde ja schon in vielen Inschriften und Texten beschrieben. Ja, diese ganzen Theorien bilden halt ganz viel Interesse und Faszination und Fragen auf, wie hat denn das jetzt wirklich funktioniert? Ich finde das immer so ein bisschen blöd, weil wir jetzt schon wieder so rausgehen und nicht wissen, wie es genau vonstatten gelaufen ist. Auf jeden Fall waren sie krass, die alten Ägypter.
Das sage ich. Und welche Theorie würdest du denn jetzt sagen, ist die, wo du sagst, ja, also sprich dich eine Theorie an.
Eine direkt nicht alleine, aber die Kombination aus Rampe, Kran und Wasser. Nasssand. Irgendwie so diese Kombination. Die Steine kommen auf den Nil an mit dem Schiff, werden über Kanäle mit einem Floß dort irgendwie hintransportiert zur Baustelle, werden dort wie auch immer an dem Kran befestigt und dann per Rampe um die Pyramide herum schrittweise aufgestapelt.
Und wie die Rampe das Gewicht aushält, das weiß man halt auch nicht.
Das weiß man nicht.
Das ist spezielles Holz. Schwerlastholz.
Naja, oder die hatten so einen Zaubertrank wie die Asterix und Obelix. Ich weiß es nicht. Naja, oder halt die Freunde aus dem All waren kurz mal da und haben denen geholfen.
Also ich glaube, es ist irgendeine Technologie gewesen, wo man entweder, die man entweder kennt, sie aber nicht sagt. Und ich sage jetzt nicht gleich, dass es was mit Außerirdische zu tun hat. Kann ja auch sein, dass die Menschheit, so wie wir sie kennen, 150.000 Jahre alt ist. Und es weiß ich schon, wie viele Welten gegeben haben, hat, wo wir schon ganz andere Technologien hatten. Und das so Überbleibsel und man die sozusagen hatte damals, kann ja auch sein, dass die Pyramiden, wie gesagt, wir hatten das ja mit der bei Sphinx mit der Folge, dass die Wand neben der Sphinx, dass man da herausgefunden hat, aufgrund der Form und Beschaffenheit, wie die Mauer aussieht und die Steine, dass da Wellen das erzeugt haben und da rechnet man mit 30.000 Jahren. Also es kann ja auch sein, dass das alles da viel, viel älter ist und man damals einfach eine ganz andere Technologie hatte, die wir heutzutage einfach noch nicht haben. Und vielleicht hat man sich damals halt mehr auf andere Sachen konzentriert, als auf, oh, ich brauche jetzt einen schicken Sportwagen und ich muss so und so rumlaufen und ich brauche Internet, sondern, weißt du, das ist so, lass uns geile Sachen bauen, die für die Ewigkeit bleiben.
Ja, und vor allen Dingen, stimmt, du hast recht. Wer besagt denn eigentlich, dass die Ägypter wirklich die Pyramiden gebaut haben? Vielleicht gab es davor schon eine hochentwickelte Zivilisation und die Ägypter haben sich dem einfach nur angenommen und haben das verwendet, wenn es dort Technologien gab. Und jetzt bin ich auch noch auf die Idee gekommen, wer sagt denn nicht, dass unterhalb der Pyramide ja noch irgendwie ein Sockel oder irgendwas ist und das ist ja eigentlich nur die Haube. Also vielleicht ist ja von wie ganz anders dieses Konstrukt entstanden.
Man könnte sogar so weit gehen, ohne dass ich es jetzt sage. Ich sage nur, dass es eine Möglichkeit ist. Wir haben es ja hier mit Menschen zu tun, ne? Wer sagt dir denn nicht, dass die Ägypter damals sich das einfach gemopst haben und einfach gesagt haben, ey, wisst ihr was? Wir vernichten alle Aufzeichnungen, die es hier gibt, in dieser Pyramide, in diesem Tempel oder wie sie es genannt haben. Und wir tun einfach so, als ob wir das gebaut haben. Wir waren das. Wir haben es einfach gemopst. Wir haben uns hier reingesetzt und haben gesagt, so, wir übermalen jetzt hier mal alles, was hier drin ist, wo man sieht, wer es gemacht hat und machen einfach, dass es unters ist.
Ja, vielleicht ist die Pyramide ja auch gar nicht nur ein einzelnes Pyramidenbauwerk, sondern ein Pfeiler, eine Säule.
die Spitze von der Säule.
Wenn da Wasser mal war, Ozean. Ja, so, wie so eine Art. Ja, keine Ahnung. Wer weiß, was denkt ihr? Welche Theorie spricht euch denn an am meisten? Wer glaubt, die oder die Theorie könnte stimmen? Oder vielleicht hat jemand auch eine ganz eigene Theorie noch?
Ja.
Das wäre krass spannend. Vielleicht kommt der einer mit irgendwas ganz Krassem um die Ecke, wo wir sagen, wie bitte? Ja.
Das wäre gut.
Ja.
Deswegen, solltet ihr dieses haben oder abstimmen oder was auch immer, schreibt uns gerne einen Kommentar. Könnt ihr hier bei eurem Streaming-Anbieter machen oder auch auf unseren Social-Media-Kanälen, wo ihr uns gerne folgen könnt. Die Links findet ihr unter der Beschreibung dieser Folge und da findet ihr auch den Link zu unserem Tellerrandwanderer-Merchandise. Da gibt's von Cappies, T-Shirts, Pullover, Jacken, Jutebeute, Sportbeute, weiß ich, Magnet, alles. Könnt ihr ja mal vorbeischauen, wenn ihr wollt und hinterlasst uns doch gerne eine gute Bewertung. Damit würdet ihr uns sehr unterstützen. Ja, hast du noch was zu sagen, Brain?
Nur noch eines.
Dann hören wir doch gespannt drauf. Achso, und wir hoffen, euch geht's gut. Bleibt gesund und munter und seid lieb zueinander. Und Brain hat noch eins zu sagen und das kommt jetzt.
Bye, bye.
Join Capital Group CEO Mike Gitlin on the Capital Ideas Podcast. In unscripted conversations with investment professionals, you'll hear real stories about successes and lessons learned, informed by decades of experience. It's your look inside one of the world's most experienced active investment managers. Invest 30 minutes in an episode today. Subscribe wherever you get your podcasts. Published by Capital Client Group, Inc.